Jetzt habe ich mal eine Frage.
Jetzt hau
Wenn
raus.
Du sagst, die Beziehung war kaputt, findest du, ich finde nämlich, dass das so ein Gefühl ist. Irgendwann hat man diesen Gedanken und man denkt sich so, das wird nichts mehr.
Ja.
Hast du das gehabt?
Mm-mm.
Nicht? Hast du sehr lange gehofft?
Gott, jetzt war ich emotional. ich glaube, ich habe den Moment noch immer nicht.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe,
Sex
und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Also wie ihr wisst, wir teilen ja immer wahnsinnig viel aus unserem Privatleben.
Ja, mal mehr, mal weniger.
Genau. Und es ist ja manchmal so ein bisschen eine Frage des Zeitpunkts.
Ja, wie vielleicht einige schon mitbekommen haben über Instagram, bin ich wieder Single. 35 und Single again. Ich habe mir ja relativ viel Zeit gelassen. Relativ viel Zeit ist auch wieder eigentlich nicht so viel. Es waren so mehr als über einen Monat, das öffentlich zu machen, weil es irgendwann mal für mich so ein bisschen eine Notwendigkeit war, weil mich halt dann doch einige Nachrichten erreicht haben. Auch einige von unseren Lauschis mich gefragt haben, ob alles gut ist. Vor allem haben ja viele geschrieben, boah, Leonie, du strahlst in letzter Zeit.
So. Oh Gott.
Und ich habe mir nur gedacht, so ja, das ist der Glow von den Tränen.
Oh nein.
Nein, so schlimm war es nicht. Aber es war halt, es ist halt manchmal schwierig, wenn man schon, ich bin aber auch kein Fan von Geheimhaltung, weil ich finde einfach, es ist einfach part of my life gewesen und es ist auch part of diesem Podcast, dass wir über Beziehungen, Liebe, Sex und Dating reden.
Mhm.
Und da war es dann irgendwie schon schwierig zu sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt, um das zu verkünden, weil ich finde es immer ganz schlimm, wenn das Menschen sofort machen, weil das wirkt für mich manchmal wie so, für sich noch nicht selbst sortiert haben, wo es ist und raushauen und hoffen, dass der Rest das irgendwie für einen klärt. Aber
ja.
Oft überfordert einen ja dann auch die Nachrichten. Vor allem, es kommt man ja immer dann Nachrichten. Oh mein Gott, ich habe mich abgetrennt.
Weil wir letztens auch gesprochen haben, es haben sie jetzt im Sommer wahnsinnig viele Leute getrennt.
Mhm.
Und ja, aber es ist voll verständlich, dass die Leonie natürlich da nicht immer sofort drüber reden möchte.
Vor allem, ich fand das auch teilweise so nervtötend. Ich habe dazwischen mal davor eine Fragerunde gemacht und da war die Frage so, warum ich nicht mit meinem Freund auf Reisen gehe. Und das war damals, zu dem Zeitpunkt waren wir eigentlich noch unter Anführungszeichen glücklich zusammen noch. Also es war in dem Moment, habe ich eigentlich nicht das Gefühl gehabt, dass diese Trennung jetzt so nahe ist. Und da habe ich diese Frage mir gedacht, so, ja, weil ich nicht alles mit meinen Freunden machen kann gerade, weil da einfach die Lebensumstände gerade anders sind. Und um das vielleicht, ich weiß nicht, den Elefanten im Raum anzusprechen, ich habe die Beziehung beendet, es ist nichts Dramatisches passiert. Ich wertschätze und liebe meinen Ex-Freund sehr, er ist ein richtig toller und liebevoller Mensch. Ich wünsche ihm und mir das Beste auf unseren Weg, aber es hat halt einfach nicht funktioniert. Das Lokal hat einfach eine extreme Herausforderung in den Raum gestellt und zwar, dass wir einfach gemerkt haben daran, dass wir nicht gut miteinander kommunizieren können. Und ich glaube, das war halt der Trennungsgrund dann im Endeffekt, war es nicht die Liebe, sondern eigentlich die mangelnde Kommunikation und auch diese mangelnde Bereitschaft der Veränderung dahingehend wirklich was in akut zu verändern, sondern es wurde halt immer nach hinten geschoben. Und ich bin leider der Meinung, dass wir Frauen tendenziell uns immer zurückhalten, abwarten und hoffen, dass was besser wird, anstatt wirklich mutig die ersten Schritte zu gehen.
Mhm.
Weil es oft, vor allem wenn man älter wird, da ist so viel Scham oft mit so Trennungen, schon wieder nicht geschafft.
Mhm.
Alle anderen kriegen Babys, heiraten, haben schon Kleinfamilien und man selber steht schon wieder von vorne da. Das ist halt schon, finde ich, eine sehr vulnerable Phase, die man da beginnt auch. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, so ja, aber ich war jetzt die letzten Wochen und Monate fast immer unglücklich und geweint habe ich sowieso.
Mhm.
Also entweder man.
Ja,
und voll. Ich denke mir halt so, wenn es halt gerade jetzt nicht passt, dann ist es vielleicht besser, man geht in Frieden auseinander, bevor vielleicht was Dramatisches passiert, Scheiße baut und so weiter. Und ich finde, das ist halt auch irgendwie normal. Man sieht ja auch erst mit Krisen, ob Beziehungen krisenstabil sind. Und manche sind es halt nicht, oder?
Ja,
ja.
Total. Na, wie geht's dir jetzt?
Boah, heute ein ambivalenter Tag. Man muss dazu sagen, wir nehmen die Podcast-Folge ja ein bisschen vorher auf. Also wir haben uns auch überlegt, dass wir mir einen gewissen Zeitpuffer geben, wo ich noch überdenken kann, ob wir sie dann online stellen. Das haben wir absichtlich so gemacht. Deswegen, da sind wir gut immer in der Absprache. Danke dir, Sina, dafür. Aber ja, also jetzt gerade schon manchmal so, also was mich am Anfang sehr schockiert hat, war die Akzeptanz, die von seiner Seite kam. Also dieses Akzeptieren, dass, also wie ich das beendet habe, war das sehr schnell, ja, okay. Das hat mich sehr schockiert. Und dann hat es mich auch sehr schockiert, dass das halt, ja, so einfach dann doch sehr schnell über die Bühne gegangen ist. Aber vielleicht, weil wir auch da von Hollywood und Co. immer lernen, dass jeder immer kämpft. Aber es gab ja auch irgendwie nichts mehr zum Kämpfen, weil es halt, die Umstände hätten sich in den nächsten Wochen und Monaten nicht verändert. Also war es eh gescheit von ihm so. Aber es hat mich halt gekränkt. Ich
ja, glaube,
das
verstehe.
Ist normal.
Ja.
An das denke ich manchmal. Ich ärgere mich natürlich. Ich bin auch manchmal frustriert. Ich bin auch manchmal wütend auf ihn. Und ich glaube, auch das ist okay, auch wenn man liebevolle Worte für einen Menschen findet, kann man trotzdem frustriert aus einer Situation, auf einer Situation sein. Ich glaube, jeder, der in einer Beziehung mit einem Mann ist, kann das nachvollziehen.
Nö. Ich bestimmt nicht.
Nein, ich glaube, es ist manchmal halt, manchmal fragt man sich auch ein bisschen so an die Unfähigkeit von dem Männlichen gegenüber, weil es sind ja auch oft Themen, weil sie irgendwie, und ich das hab, muss ja sagen, das ist jetzt nicht ein individuelles Problem, das sehe ich bei vielen, nie lernen, richtig gescheit zu kommunizieren. Es ist dieses Kommunizieren, ist echt eine Frauensache, dass man, dass man klar sagt, das ist Sache. Und auch diese
unbezahlte Care-Arbeit, würde ich mal sagen.
Ja, und auch, dass der Mental Load bei uns Frauen liegt. Weil zum Beispiel, ich habe schon leider das Gefühl gehabt, dass der Wille, dass diese Beziehung funktioniert, 80% bei mir war.
Ja, es ist
Ich würde es jetzt nicht 100% sagen, weil ich habe schon gemerkt, dass er sich sehr bemüht hat. Er hat versucht, Ausflüge zu gestalten. Aber ich habe halt auch gemerkt, zum Beispiel, wir waren in so unterschiedlichen Lebensphasen. Er hat nach diesen ganz langen Arbeitswochenenden, und die sind super intensiv gewesen, halt, er wollte Ruhe. Aber ich habe halt die ganze Woche, ich bin ja immer auch alleine als Selbstständige, ich habe ja nicht so diesen Tohuwabohu. Und dann wollte ich mich manchmal austauschen und dann haben wir uns auf unterschiedlichen Ebenen nicht treffen können. Und dann hat er mir aber versucht, zum Beispiel, was eh voll süß war, so Ausflüge zu machen. Aber ich habe halt gemerkt, das laugt ihn noch mehr aus und er ist noch mehr gereizt. Und es waren halt so Sachen, wo ich halt sage, man wird auch unfair zueinander in solchen Phasen.
Ja, und man wird halt echt dazu eine Person, die man eigentlich gar nicht sein möchte, gell?
Ja, du sagst was wirklich Wahres. Bei mir war es nämlich echt so, dass ich auch nicht mehr diese Partnerin war, die ich gerne bin. Ich bin gerne eine süße Partnerin, ich bin gerne auch ein bisschen lästig, was so Sachen betrifft, wie kümmere dich um mich. Und das war, es ist so.
Needy Girl.
Aber manchmal bin ich gerne Needy Girl und ja, ich war gerne Passenger Princess und whatever. Und ich hatte wirklich, das war halt auch, wie unsere Beziehung davor dem Lokal war, war einfach meine Idealbeziehung. Wir haben sehr frei gelebt, wir haben sehr spontan entschieden. Und klar, manchmal war mir die Spontanität und diese Nichts ist geplant zu viel. Aber damit hätte ich mich abgefunden und das wäre mein Kompromiss gewesen. Aber dieses, wenn dann jemand halt in einen Job, sei es eben ein Lokal oder sonst was, halt so eingeteilt ist und dir nicht klar kommuniziert, wann er nach Hause kommt, dich immer warten lässt und dieses Warten, das ist sowieso etwas, was ich nicht so gut kann. Weil ich hasse das nicht mehr, als wenn Menschen meine Zeit nicht wertschätzen. Und wenn, wie das passiert ist, und zwar mehrfach, habe ich für mich den Schlussstrich gezogen.
Ja, man fühlt sich einfach nicht priorisiert, oder?
Das wäre zum Beispiel auch nicht das Problem. Weil das haben mir auch viele gesagt, so mit der Priorisierung. Und da habe ich gesagt, na, wenn die klare Kommunikation da ist, ist es egal. Weil wenn mir jemand sagt so, hey, du Leonie, ich bin jetzt 1-2 Monate nicht erreichbar, wir können uns in der Zeit nicht sehen. Na klar ist man enttäuscht und vielleicht im ersten Moment so, schlechtes Gefühl. Aber wenn man dann darüber redet und dann ist ja auch Verständnis da. Ich glaube, das ist halt das, wovor, und das sage ich jetzt wieder sehr allgemein gesprochen, Männer sich oft fürchten vor dieser Reaktion, die vielleicht negativ ist. Sie checken aber nicht, dass wir Frauen vielleicht manchmal auch einfach über Dinge kurz, wir lassen unseren Emotionen manchmal mehr Spielraum, aber kommen auch wieder runter. Also ich bin nicht jemand, du kennst mich, ich bin nicht nachtragend.
Ja.
Und das fand ich halt irgendwie sehr schade, dass man mit mir nicht die Kommunikation gesucht hat, sondern mich einfach immer aufs Abstellgleis gestellt hat. So.
Ich finde das immer interessant, weil ich glaube, dass Männer ganz schwer die Vogelperspektive einnehmen können auf
die
Beziehungen.
Meta-Ebene, ja.
Ja.
Mhm.
Weil so, dass man mal kurz so sich rausnimmt und mal kurz Meta redet miteinander und sagt, okay, wo stehen wir jetzt gerade? Die nächsten Monate werden tough. Wie tun wir?
Ja.
Was ist der Plan? Es wird wahrscheinlich so sein, dass wir uns beide komplett auf die Eier gehen. Es ist immer so, lass uns mal in den Tag leben und schauen. Ja. Schauen wir mal.
Und alles muss gut sein. Lass uns doch einfach einen schönen Abend haben.
Ja. Wenn wir das lass uns doch einfach. Mach doch einfach. Ja, sei doch einfach. Ich krieg echt, also da kriege ich die Krise.
Ja.
Da stößt sich jedes einzelne Haar auf meinem Körper auf. Und ich denke mir nur, let me be, wirklich. Ja, weil man ist, es ist nicht nur einfach. Ja. Ein Alltag und vor allem ein Leben gemeinsam, ob das zu zweit, zu dritt oder zu viert ist, wenn man Kinder hat oder nicht Kinder hat, ist völlig egal. Es bedeutet trotzdem Kompromisse, Abstimmungen, Organisation, den Alltag gemeinsam zu organisieren, das Leben gemeinsam zu organisieren, auf Dinge zu verzichten oder Dinge zu machen, vielleicht auch, wenn man es vorher nicht gemacht hat. Aber es ist trotzdem immer ein Ort von Miteinander.
Mhm.
Und ich finde dieses, kannst du bitte einfach mal so und so sein oder mal nicht so sein, das, ich finde, das nimmt diese, da nimmt sie diese Person immer raus. Ich stehe da auf meiner einsamen Insel, du bist dort und gehst mir auf den Sack.
Ja.
Mach das bitte einfach nicht. Und ich denke mal, dann mach du doch einfach mal mehr.
Ja, du sagst aber so Wahres. Es ist halt das Problem, was ich bei sowas auch immer spüre, ist dieses bei diesem, lass uns doch einfach einen schönen Abend haben, lass uns doch einfach ein schönes Wochenende haben, lass uns doch einfach eine schöne Zeit haben. Da, wie du sagst, das ist halt für mich auch so vermeidend von Konflikten, aber das potenziert sich. Das ist ein Zuwarten, dass es noch schlimmer wird. Anstatt einmal wie beim Pflaster abreißen, einmal schnell und schmerzlos drüber reden und vielleicht eben nicht in der Emotion zu sein. Aber sonst, das potenziert sich, das staut sich auf, wenn man diese Sachen nicht rauslässt und dann eskaliert es. Und dann ist aber immer die große Verwunderung da, wie es zu sowas kommt. Aber ich finde, ja, ich glaube halt, ich weiß es nicht, ob es anderen auch so geht, aber ich habe zumindest für mich das Gefühl gehabt, dass es bei der Trennung mir teilweise leichter fiel, weil das einfach trotzdem eine sehr schöne Beziehung war und es einfach meine Wertschätzung da geblieben ist und halt nichts passiert ist. Ich glaube, das ist halt
nichts Schlimmes vorgefallen, meinst du?
Genau, also kein Drama im Sinne von, es gab keinen Vertrauensbruch, es gab keinen Betrug. Es ist für mich deswegen auch so, ich kann mein Leben trotzdem genießen irgendwo.
Ja.
Weil es nichts passiert ist, was mich in meinem Selbstwert gekränkt hätte.
Ja, voll. Ja, so Trennung, die dich in deinen Grundfesten erschüttert.
So wie die vorherige.
Mhm.
So, wo auf einmal zweite Freundinnen auftauchen. Das ist zum Beispiel nicht so geil gewesen. Aber zum Beispiel, was ich schon gemerkt habe, was schon was mit mir macht, und das vielleicht können da einige relaten, wenn man dann doch 35 ist, dann hat man schon noch ein anderes Bild von, wie die nächsten Jahre aussehen sollen.
Sicher.
Und das fand ich richtig krass. Das hittet nochmal anders als mit 31.
Hast du Angst irgendwie so? Verspürst du das so ein bisschen?
Das ist ganz komisch. Ich habe es, glaube ich, eben, wie wir uns das letzte Mal getroffen haben und was getrunken haben, gesagt, ich bin gerade in meinem Samantha Jones-Moment.
Good for you. Sollten wir alle viel mehr sein.
Ich habe irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, dass ich da vielleicht auch mehr Akzeptanz mir gegenüber habe, weil natürlich ist der Kinderwunsch da und natürlich sind diese Sachen da, aber ich möchte das nicht als Priorisierung haben für mein Leben gerade. Weil ich merke einfach, Dinge kommen sowieso, wie sie kommen sollen. Ich kann es jetzt nicht beeinflussen. Ich möchte aber auch nicht mit einem Menschen zusammenbleiben, nur in der Hoffnung und in diesem, ja, jetzt habe ich schon so viel reingesteckt, jetzt sind wir schon 1,5 Jahre zusammen gewesen. Vielleicht kriege ich das mit dem ja trotzdem hin und lass mich sozusagen unter Anführungszeichen verstehen, bitte, einfach schwängern und das wird schon irgendwie klären und dann ist es dann vorbei, aber dann ist ein Kind auch da. Also.
Angela Merkel hat gesagt, Angst ist ein schlechter Ratgeber und ich finde, an dem sollten wir uns orientieren, vor allem in wichtigen Lebensfragen.
Eben, und das finde ich ist halt auch so eine Sache und ich habe mir gedacht, okay, aber ich verliere ja noch mehr Zeit, wenn ich an etwas festhalte, was gerade wirklich mir mehr Energie raubt und es ist ganz komisch, das ist zum Beispiel etwas, was ich richtig krass fand, das Wölkchen war weg.
Ja, ich kenne das Wölkchen.
Das Wölkchen ist echt hart geworden. Dieses Wölkchen, dass du immer wartest und versuchst, diese Beziehung zu eruieren, so im Sinne von, du wartest, wann man was macht. Du wartest irgendwie aber auch gleichzeitig, dass sich was tut, bist aber selber so träge von dem Wölkchen, dass du selber nichts hinbekommst. Sobald ich diese Beziehung beendet habe, war ich voll im Tun und im Machen und ich habe mir damals auch gesagt, es war ja Anfang August, wo ich mich getrennt habe, habe mir echt gesagt, ich werde jetzt den schönsten August haben, heulen kann ich sowieso. Aber ich werde mir einfach wirklich einen schönen letzten Sommermonat machen.
Ja.
Und das hat mir so geholfen, weil ich mir dann auch dazwischen habe ich immer gedacht, ja, aber im Herbst ist ja dieses Lokal dann eh vorbei, ist ja nur so ein Pop-up, ob ich nicht doch durchhalte.
Ja.
Aber dann habe ich mir echt gedacht, so, wir Frauen werden echt dafür wirklich erzogen, dass wir ausharren und uns als Märtyrerinnen für die Liebe sehen. Und das will ich nicht sein. Ich will keine Märtyrerin für die Liebe sein.
Aber man kann echt sagen, ihr habt euch gegenseitig fast so ein bisschen obizart, oder? Negativ beeinflusst?
Ja, ich würde schon sagen, dass wir da beide leider... Ich will auch keinem die Schuld für irgendwas geben, aber es war halt einfach dieses mangelnde Kommunizieren, war wirklich das Ding. Also ich persönlich habe versucht, da immer schon eine Brücke zu schlagen, aber wenn du immer nur den Satz hörst, ja, aber lass uns jetzt einfach einen schönen Abend haben, reicht es dir halt auch irgendwann mal. Mhm. Und das Problem ist, ich glaube, wenn jemand halt generell mit seiner Gesamtsituation nicht so glücklich ist, und das war mein Ex-Partner, ja, dann wirkt sich das halt auf die ganze Gesamtstimmung aus. Und ich bin schon ein Mensch, ich versuche leider tendenziell schon immer die Stimmung nach oben zu bringen. Und wenn ich aber merke, das funktioniert nicht, strudelt es auch in mir. Und das ist manchmal sehr schwierig.
Das ist ein sehr schieres Gefühl, muss ich sagen.
Ja,
kennst du das? Ja, sicher. Also auch aus dem Beziehungsalltag jetzt, wenn man sich halt sehr viel Mühe mit einer Sache gibt und auch die eigene Stimmung, sage ich mal, auch vielleicht sich selber ein bisschen unter Kontrolle zu haben.
Mhm.
Und möchte, dass Dinge funktionieren und versucht irgendwie, okay, ich trage uns jetzt gemeinsam durch die schwere Zeit. Ich sage, dass das funktioniert auch wirklich nur bedingt. Also aber weil es immer sehr schön und sehr malerisch klingt, finde ich, einander durch die schlechten Zeiten tragen. Ich glaube, man kann einander allerhöchstens begleiten.
Ja.
Weil wenn das nicht funktioniert, wenn die andere Seite nicht ihren Share auf Beziehungsarbeit erledigt, also diese Beziehung hat auf jeden Fall ein Ablaufdatum.
Ja, und ich meine, es ist dann auch irgendwie leider, bei solchen Sachen kommt oft zutage, wie jemand Beziehung führen möchte.
Mhm.
Also ich glaube, da muss man auch ehrlich sein, das kann man halt am Anfang nicht auserreden. Ich finde halt oft zum Beispiel, wenn man sich so Dating-Tipps und Ratgeber, so, das ist oft so, ja und das, das, viele Sachen checkst du nicht.
Ja.
Wie zum Beispiel Beziehung erlebt wird, wie Beziehungsarbeit gelebt wird, das erlebst du nur in einer Beziehung. Und ich finde, das sollte man sich auch mitnehmen, dass halt nur durch Beziehungen erlernst du Beziehungen.
Voll.
Und ich finde, das ist so ein, ja, also ich finde, weil zum Beispiel, wenn man halt dann doch alleine herumsitzt und ein bisschen in dieses Gedankenkarussell, den hätte ich früher das beenden, jetzt kann man sie nicht mehr ändern. Aber fürs nächste Mal weiß man, dass man halt schaut, okay, wenn die Krisen kommen, wie geht dieser Mensch damit um, damit man ein bisschen genaueren Blick drauf hat. Weil ich muss ehrlich sagen, für mich war eigentlich nach dem Umzug schon ein bisschen klar, okay, der ist nicht sehr krisenresistent. Im Sinne von mit mir zusammen.
Ich bin das auch überhaupt nicht. Ich finde Umzüge überhaupt so ein wahnsinnig emotionales Thema. Du weißt es eh.
Ich weiß.
Mir kriegt sowas total, das wirft mich wirklich komplett aus der Bahn. Also überhaupt äußerliches Chaos. Deswegen verstehe ich das auch sehr gut, dass das immer so ein bisschen eine Phase ist, wo man eher anfällig für Probleme ist in der Beziehung.
Mhm.
Und ganz ehrlich, ich glaube, man muss echt auch den äußeren Umständen, also ohne jetzt auch die Verantwortung da irgendwie von Personen zu nehmen. Ich finde schon, es hat jeder natürlich seine Verantwortung in der Beziehung zu tragen. Aber es gibt nur mal äußere Umstände, die es uns nicht leicht machen, einander zu lieben. Und das darf man auch mal, finde ich, auch so sagen, ohne dass man da eine Schuldzuweisung betreibt, weil es ist manchmal einfach das Leben schwer. Es ist einfach so.
Ja, aber ich finde zum Beispiel, das ist auch etwas, wo ich zum Beispiel beim Umzug gemerkt habe, okay, der ist so. Kann ich damit umgehen? Ja, ich kann damit umgehen.
Ja, wie oft zieht man um? Ja,
ja, erstens bin ich die stressresistentere Person? Ja, habe ich jetzt herausgefunden, dass Frauen generell stressresistenter sind, aufgrund dessen, dass unsere Nervenbahnen dicker sind in der Wirbelsäule. Warum ist das so? Weil wir gebären. Also unsere biologische Sache ist ja, dass wir gebären und da brauchst du eigentlich eine relativ hohe Stressresilienz.
Ja, ist von Vorteil.
Und das ist lustigerweise, weil das anscheinend halt dann auch für andere Faktoren halt praktisch ist, habe ich mir damals gedacht, das kann ich tragen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was man sich in Krisen auch fragen kann, weil, wie du sagst, du bist auch nicht so stressresistent.
Ja, nicht bei Umzügen.
Und da geht's drunter und drüber. Und das ist okay, aber dann muss man sich halt als Partner oder als Partnerin eben fragen, hey, kann ich das tragen? Ist das etwas, wo ich einen Kompromiss machen kann? In meinem Fall wäre das meine Kompromissbereitschaft gewesen, wo ich halt keinen Kompromiss machen kann. Und das liegt daran, dass mir Priorität in meinem Leben noch immer ich bin. Und dass sich das nicht ändern wird. Und zwar, wenn man mich warten lässt. Wenn man nicht klar sagt, so, hey, das ist Sache. Weil der ausschlaggebende Punkt war ja dann für mich einfach, dass es geheißen hat, ich komme am Donnerstag 22 Uhr nach Hause und ich von 16 Uhr an nichts gehört habe. Am nächsten Tag war ich eh noch in einer Goodwill und am Freitag in der Früh wieder nichts sozusagen Und dann, wie ich dann irgendwann um 16 Uhr schon ziemlich wütend war, weil es geheißen hat, man ist vor einer Stunde in Wien, und gesagt habe so, hey, sorry, aber was ist jetzt los? Was ist Sache? Und man sagt mir dann, hey, ich melde mich in 20 Minuten. Und ich dann wieder 40 Minuten später, ich schreibe, hey, es ist jetzt, du wolltest dich vor 40 Minuten melden. Das ist zum Beispiel etwas, was ich ein No-Go finde. Und das ist aber auch etwas, wo ich immer mir im Kopf denke, würde ich das bei Freunden tolerieren? Und meine Frage ist immer, generell versuche ich Beziehungen und Freundschaften sehr ähnlich zur Hand zu haben.
Deine Kontrollfrage quasi.
Genau, weil ist es jetzt over the top, weil es gibt manchmal schon so Sachen, wo man bei einer Freundin mehr ein Auge zudrückt als bei einer Beziehung.
Das stimmt.
Und da habe ich mich einfach gefragt, was wäre meine Grenze? Und meine Grenze war definitiv das. Und dann für mich war das dann halt einer von vielen Punkten, wo ich gesagt habe, da funktioniert es nicht.
Ja, Verlässlichkeit ist für viele halt echt so gut, dass einfach nicht verhandelbar ist. Und das verstehe ich total, weil es wirkt sich erstens einmal auf sehr viele Aspekte im eigenen Leben aus. Und es ist einfach auch so ein bisschen ein Zeichen von, ich nehme mir Respekt. Die Freiheit raus, ja, das vor allem, und ich nehme mir die Freiheit raus, unpünktlich zu sein, aber gleichzeitig verdamme ich die dazu, zu dem Schicksal auf mich warten zu müssen.
Ja, ich habe dadurch eine 3 Tage verloren, weil mir wurde ja dann kommuniziert erst ganz spät, dass man am nächsten Tag wieder dorthin war, obwohl ausgemacht war, dass wir die Zeit haben. Und in Wahrheit habe ich eigentlich Donnerstagabend, Freitag den ganzen Tag, Samstag den ganzen Tag, mir wurde das genommen, unter Anführungszeichen. Und ich habe mir dann echt gedacht, so, das kann es nicht sein.
Ja. So ja, vor allem, wenn du nicht gemeinsam wohnst, ist es halt echt auch so ein bisschen tricky, glaube ich, dann irgendwann. Weil irgendwann, ich habe das jetzt gerade bei einer Fernbeziehung beobachtet, die in meinem Umkreis in die Brüche gegangen ist. Mhm. Irgendwann kommt so der Moment, wo du plötzlich sehr gut ohne einander leben kannst. Und das fällt da auf, so schlimm ist es gar nicht, wenn der nicht da ist.
Ja.
Das schleicht sich dann irgendwie ein und dann ist es halt auch einfach so. Also wenn man in so einer Situation der Fernbeziehung, sage ich mal, nicht verlässlich ist, wird es schwierig. Weil das ist genau das Einzige, was du wirklich hast in der Beziehung, die Verlässlichkeit dann zueinander, die Bekenntnis zueinander. Aber wenn wir uns 5 Tage nicht sehen, wir sehen uns am 6. Tag um die Uhrzeit.
Ja, ich finde Verlässlichkeit, Kommunikation, einfach auch zu sagen, wenn es mal nicht geht. Also bei mir ist das auch, ich weiß nicht, ich finde es auch nicht so schlimm, wenn Menschen mir sagen, so hey du, ich habe jetzt gerade die Kapazität nicht, aber ich würde es gerne wissen. Ich mag nicht raten. Ich mag nicht den Ratespielchen spielen, weil das ist mir die Zeit zu schade. Sag mir einfach straight, was ist los? Und ich finde, da muss man schon, ja, weil manche Menschen vermeiden halt Konflikte extrem stark. Das finde ich richtig schwierig, weil Konflikte bauen sich halt dadurch stärker auch auf.
Ja, und vor allem, ich finde, sie lasten dann auf den Schultern jener, die eher diese Dinge ansprechen, die dann irgendwann nicht mehr können und das dann ansprechen. Aber die Person, die Konflikte vermeidet, zieht sie ja dann doch wieder irgendwo aus der Affäre, weil sie es nicht muss.
Ja, deswegen schwierig. Aber ja, ich finde, ich muss ehrlich sagen, das war bis jetzt die schönste Trennung. Aber gleichzeitig das mit Ü35 zu sein und wieder Single ist schon was anderes als jetzt zum Beispiel schon noch mit 31, weil mit 31 habe ich mir ja schon noch gedacht, okay, ich habe noch Zeit, ich habe jetzt eigentlich auch Zeit, es ist nicht, die Welt geht nicht unter morgen, vielleicht, wer weiß, kommt auf einen, wo noch eine Bombe fällt.
Dann haben wir aber alle ein Problem.
Ja, aber ich war, wenn dann so, aber trotzdem, es frustriert dann manchmal. Und es war interessanterweise, der zeitgleich ist ja der Geburtstermin von meiner besten Freundin ihr Baby gewesen. Und das macht einen ja dann doppelt irgendwie. Ja, man wünscht sich das ja dann auch, wenn man den Kinderwunsch hat, natürlich ist es immer unterschiedlich. Und ich glaube, ich würde mir auch leichter tun, hätte ich den nicht.
Mhm.
Aber ich bin auch, glaube ich, in der Situation, vor allem was den Sommer betrifft, lange geblieben wegen diesem Wunsch.
Mhm.
Und dann habe ich mir aber auch gedacht, eben wegen der Zuverlässigkeit, wie zuverlässig ist denn das in einer Beziehung mit einem Kind?
Ja, ist nicht so von Vorteil, wenn man da unzuverlässig ist.
Ja, weil dann bleibt das oft hängen. Und ich sehe das zum Beispiel mit einer Freundin, die halt jetzt geteiltes Sorgerecht sozusagen, also sie haben 70-30 aufgeteilt und sie sagt, sie hat endlich Freizeit, weil davor war sie immer verantwortlich für dieses Kind und jetzt mit 70-30, es ist wirklich 70-30, es ist genau berechnet, wie viele Stunden er das da machen muss, also die Wochenenden, das ist fixiert und aus und da gibt sie es ab und sie kann loslassen.
Ja, hoffentlich hält er sie dann auch dran.
Der hält sich brav dann, weil das ist schon okay, aber ich denke mir dann auch so, es ist eigentlich so krass, wie viele Frauen oft aushalten und sie hat auch gesagt so, die Beziehung war schon davor kaputt, aber sie hat es einfach für das Kind noch gehalten und getragen und mitgetragen.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Wenn du sagst, die Beziehung war kaputt, findest du, ich finde nämlich, dass das so ein Gefühl ist. Das kommt irgendwann, wird es dann sehr deutlich. Irgendwann hat man diesen Gedanken und man denkt sich so, das wird nichts mehr.
Ja.
Hast du das gehabt?
Mm-mm.
Nicht? Hast du sehr lange gehofft?
Das war ich emotional. Ich glaube, ich habe den Moment noch immer nicht.
Mhm.
Ja, aber ist auch okay.
Aber ist voll, weißt du, was voll interessant ist? Es ist wirklich die, wenn du jetzt natürlich emotional bist, verständlicherweise, aber ich habe die bei vorigen Trennungen wesentlich mehr durchdrehen gesehen. Wesentlich mehr.
Ja, weil ich ohnmächtig war in der Situation. Ja, war ich nicht ohnmächtig, weil in Wahrheit habe ich mich eigenmächtig gefühlt. Ich habe diese Trennung gesagt, auch wenn es aus einem jetzt schon impulsiven Moment war. Also es war einfach, diese Sache war zu viel. Das hat, wie sagt man, das Wasser wurde zum Überlaufen gebracht.
Der Tropfen hat das Fass zum Überlaufen gebracht.
Aber ich würde sagen, dieser Moment zum Beispiel, diese Beziehung hat keinen Sinn mehr, den hatte ich nicht oder habe ich nicht, weil ich diesen Menschen trotzdem ja extremst liebe und wertschätze. Mhm. Und ich wäre für diesen Menschen sehr bereit gewesen, sehr viele Kompromisse einzugehen, weil ich ihn einfach glaube, und das glaube ich nach wie vor, dass wir sehr gut zusammenpassen, dass wir gut harmonieren auf einer Ebene, die viel wichtiger ist als so Haushalt und Co. Klar ist das auch wichtig, weil das der Alltag ist, aber es gibt wenig Menschen, die mich intellektuell stimulieren,
ja,
die ich humorvoll finde und die ich schön als Charakter finde. Und das zum Beispiel ist etwas, was ich vermisse und was ich auch, wo ich sage, das ist halt das Traurige dran. Aber ich bin halt leider schon jemand, die halt dann gesagt hat, okay, es funktioniert halt jetzt nicht. Es funktioniert ja nicht. Wir machen uns beide gegenseitig, wie du es vorhin angesprochen hast, man ist ja dann nicht mehr die Person, die man sein möchte. Und ich glaube dadurch, dass ich diesen Schritt halt selbst ermächtigt gegangen bin und einfach gesagt habe, ich mache das jetzt so. Es hat was Ermächtigendes und dadurch dreht man nicht so durch. Es ist eine Entscheidung. Und ja, Entscheidungen sind immer besser, als wenn die Umstände.
Oder wenn die Entscheidung für die getroffen wird.
Mhm. Ich weiß nicht, wie es ihm geht in der Situation.
Habt ihr jetzt Kontakt gehabt irgendwie mal?
Nein, also zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Podcast-Folge aufnehmen, werde ich seit 2 Wochen geghostet.
Mhm.
Aber das ist auch okay. Jeder Mensch braucht sein Ding. Und ich glaube halt, dass Menschen, die Konflikte vermeiden, auch solche Sachen vermeiden, finde ich, ist eine feige Haltung. Ja, kann ich darüber hinwegsehen, weil ich glaube, dass es halt trotzdem, weil die kann nicht darüber hinwegsehen anscheinend, weil die hat sich gerade so stark geschüttelt. So. Nein, ich kann nicht darüber hinwegsehen. Finde ich schade, trotzdem, ja natürlich, aber ja, ich glaube halt, ich hoffe zumindest auf irgendeinem Punkt in meinem Leben, dass wir wieder an einem Tisch sitzen können und darüber
uns ja
unterhalten können, das ist okay. Also es wäre mein Goal. Aber ich glaube, es ist...
Es ist doch auch mal jetzt positiv irgendwie, wenn du denkst, du gehst jetzt mit wem auseinander, wo du auch irgendwie nur...
Den Respekt hast.
Genau, Respekt und positive Gefühle mit dem auch verbindest, trotz allem, und irgendwie dem auch das Beste wünschst. Ich glaube, das ist wirklich die Idealsituation einer Trennung, falls es sowas überhaupt gibt.
Ja, ich glaube halt, dass, weil die Entscheidung für mich da ist.
Mhm.
Es war ja nicht eine Entscheidung gegen ihn als Mensch oder weil irgendwas passiert ist, sondern für mich und meine, wie ich gerne leben möchte.
Ja, die Wünsche und sogar.
Weil ich glaube, das ist halt etwas, was mir zumindest in vorherigen Trennungen immer genommen worden ist, diese Entscheidungsfrage, was das betrifft. Also zum Beispiel bei der letzten Beziehung war es einfach so, dass dieser Mensch einfach, also auf einmal kam eine zweite Freundin ans Tageslicht,
ja, und
auf Dates, die mir, also es ist ja eigentlich durch diese Frau, die er gedatet hat oder daten wollte, herausgekommen, dass er überhaupt auf Online-Dating-Plattformen ist, und dadurch kam dann auch der Rest vom Fest raus mit dieser anderen Freundin, wo ich mir bis heute denke, das ist wirklich, also da jetzt auch im Nachhinein, na klar wollte ich diesen Menschen im Moment sofort zurück, und weil ich halt mir der Boden unter den Füßen weggezogen worden ist.
Ja, genau.
Aber im Endeffekt, den Menschen möchte ich nie wieder eigentlich sehen, weil ich finde, der ist nicht einmal eines Blickes von mir würdig. Und das zum Beispiel kann ich über meinen jetzigen Ex-Freund nicht sagen. Mein Ex-Freund ist wirklich ein toller Mensch.
Mhm.
Und ich mag ihn. Ich sage auch immer liebevoll, er ist mein kleiner Depp. Er ist wirklich ein kleiner Depp. Er ist ein toller Mensch. Aber
er ist wirklich ein toller Mensch, auf jeden Fall. Kenner ja. Ja.
Ja, und ich glaube auch, dass, ja, ich glaube halt, dass es wirklich vielleicht die Idealvorstellung von Trennungen ist, aber ich glaube, dafür muss man auch was tun, dass es so ist.
Leben ist so kompliziert.
Ja, vor allem über 30. Ich finde, das ist so nervtötend, weil ich kann die Sachen auch nicht mehr hören. Wenn mir irgendwer sagt so, das Beste ist, wenn mir irgendwer sagt, na, schau aber mich an, ich habe ja auch jetzt jemanden gefunden.
Und oh Gott, wer so, bitte schau doch mich an.
Ja, so das, so diese Aussage, da denke ich mir immer so, deine Beziehung möchte ich lieber niemals haben. Dann bin ich lieber ab jetzt für immer alleine, habe nie wieder Sex und habe auch keinen Satisfier zu Hause mehr. also bevor ich die Beziehung habe, bin ich lieber eine Nonne. I swear to God, und das ohne Selbstbefriedigung. Also wirklich, da kommen manche Aussagen daher, wo ich mir echt denke, so.
Aber es ist schön, wenn die Leute happy sind, aber das hilft dann wirklich in dieser Situation die sind, gar nicht.
Vor allem, das ist auch manchmal so, ich finde es so lustig, manche Leute tun dann so, als ob sie eine gute Beziehung haben, sind aber diejenigen, die sich eh durchgehen über diesen ganzen
Aufregung. Du die bist, die ganz negativen Sachen mitkriegt.
Ja.
Aber es ist wirklich, also man kann halt wirklich nie in Beziehungen reinschauen, gell? Und es, also zum Beispiel, wie du mir das erzählt hast, dass es wirklich so 11:55 ist bei euch auch. Ich habe das so von außen, hätte ich das jetzt gar nicht so krass so wahrgenommen, weil eben für mich der Blick war, oh, es schaut eigentlich eh gar nicht, ja, okay, es gibt die üblichen Reibereien, okay, Alltag, ziemlich stressig, ja. Aber das ist so arg, weil man weiß halt nie, was hinter verschlossenen Türen abgeht, was bei den Leuten, was die ja wirklich wollen, wie die Beziehung wahrnehmen, wie die einander wahrnehmen, wie die harmonieren. Gerade wenn man, finde ich, so Freunde von außen sieht, man reißt sie ja irgendwie immer vor anderen Leuten so ein bisschen zusammen. Und ich glaube, da sind dann auch viele, also ich war eine Freundin, die wahnsinnig wenig über ihr Innenleben emotional berichtet. Und danach oft eher mit so Infos daherkommen, was sie gerade wieder bei ihr getan hat. Und dann sind wir alle immer so, was?
Mhm.
Und es gibt einfach die Leute, die da auch gar nicht so viel drüber reden und das und dann einfach trotzdem Entscheidungen treffen und dann auch irgendwie liebevoll aufgefangen werden möchten vom Umfeld. Also das ist schon auch echt wichtig, glaube ich. Und auch, dass man sie dann als Freundin oder als Freund dann auch nicht so das Urteil irgendwie dann auch erlaubt und sagt, was? Wieso? Weil das ist, finde ich, auch was, das machen die Boomer, finde ich, total oft, wenn die irgendwie Fan von dem Ex-Freund zum Beispiel waren, dann so, na geh, der war so nett oder so. Und ich denke mal, bitte Leute, na, einfach, das muss man sich einfach verkneifen.
Ja, findest du, dass ich außen vorgehalten habe mit denen, wie es mir emotional geht?
Na, aber ich finde, man hat halt schon gemerkt, dass du ihm gegenüber sehr loyal bist und halt auch nicht alles irgendwie mit anderen besprechen möchtest. Das ist ja eh sehr gut. Ich finde, das sollte man beim gewissen Alter, sollte man das irgendwie voraussetzen, dass man nicht jedes kleinste Beziehungsfitzelchen, Detail irgendwie im großen Kreis breit tritt oder so.
Mhm.
Und einfach auch sie mal selber klar werden. Und so. Also das habe ich mir halt gedacht. Aber natürlich habe ich gewusst, was die stört und was halt für die schwierig ist und auch für ihn schwierig ist. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich manchmal das Leben einfach echt hart zu uns. Und das Beste, was man halt machen kann, ist irgendwie schauen, dass man den eigenen Weg geht. Und das ist, glaube ich, mit Ü30 nur mal wichtiger.
Mhm.
Gerade mit Kinderwunsch, gerade mit Familienwunsch. Und wir haben erst einmal eine Lauschi-Folge bei Mama Geflüster behandelt, Lauschi-Frage behandelt bei Mama Geflüster zu dem Thema. Das Lauschi hat uns damals übrigens noch geschrieben, die hat ja ihren, die hat einen Partner gehabt und war sehr verliebt in den und hat dann eben gefragt, so, wie sie damit umgehen soll, weil sie hat einen starken Kinderwunsch, er hat gar keinen und sie ist auch 35.
Ah, ich erinnere mich, ja.
Und sie hat uns geschrieben, sie hat sich tatsächlich auch getrennt und sie ist zwar traurig, aber sie weiß, es ist die richtige Entscheidung, weil es ist auch die Entscheidung für sie gewesen.
Ja.
Ich meine, irgendwie spooky, wenn wir uns denken, wir sind da vielleicht so ein bisschen mitverantwortlich, oh Gott. Aber natürlich ist man es und man darf eine Meinung haben, dazu stehe ich ja.
Ja, ich finde, was du vorhin gesagt hast, du mit den Freundinnen, das ist das, was ich voll interessant finde, was ja auch anders ist, als zum Beispiel vor Jahren noch anders war, dass ich schon, glaube ich, geschafft habe, mir ein sehr solides Freundinnen-Netzwerk, vor allem Freundennetzwerk auch aufzubauen und die schon auch viel abfangen davon und dass viele bereit waren, weil sie gemerkt haben, okay, es geht mir jetzt gerade nicht gut, ich brauche Ablenkung und da viele in die Position gegangen sind, nicht alle natürlich, aber viele, hey, lass was machen. Also eine Freundin von mir ist mit mir nach Kärnten gefahren, wir hatten dort eine echt schöne Zeit, dann viel im Außen wieder gewesen und natürlich war ich teilweise dann schon so gestresst, Freizeitstress, dass ich dann eh auch mal irgendwann mal dazwischen gesagt habe, so du, Leute, ich brauche echt mal einen Reflexionsabend, weil ich muss das irgendwie
trotzdem. Jetzt lasst mich doch mal stricken und rehren, bitte.
Ja, wirklich. Also stricken tue ich ja nicht, aber alles andere. Aber ach, ich meine, ich gedacht, so eigentlich verrückt, so bin ich auch. Also es ist auch ein eigentlich schönes Gefühl zu wissen, dass da Menschen sind, die einem zuhören, die sich bemühen. Und ich bin halt ein Mensch, da ist auch jeder anders. Ich brauche halt entweder Treffen oder Telefonate. Für mich funktioniert zum Beispiel dieses WhatsApp, das stresst mich viel mehr. Ich hasse das.
Wenn du
das.
Dann dein ganzes Gefühlsleben da erklären musst.
Ja, oder ich finde das generell, ich mag das nicht, wenn man dann per WhatsApp nur kommuniziert in Freundschaften. Ich finde das ganz schwierig, weil mir fehlt da diese emotionale Verbindung und ich fühle mich dann auch nicht gesehen oder gehört. Ich fühle mich eher, wenn zum Beispiel jemand kurz anruft oder so. Wir haben ja auch zwischenzeitlich mal telefoniert und da zum Beispiel bei einer anderen Sache eigentlich. Und ich mag das viel lieber. Dann weiß ich, okay, ich bin gerade für dich da oder du bist für mich da und so. Da kann ich viel mehr damit anfangen.
Wir haben gerade, also ich finde so Emotionales über WhatsApp klären. Also du musst es wieder schreiben, du musst es wieder formulieren. Es ist halt anders, wie wenn du es einfach sagst.
Jeder versteht es auch anders. Ja. Weil zum Beispiel, ich finde, uroft kommen ja genau Missverständnisse raus, weil man nicht telefoniert oder Voll. Weil man nicht die Worte hört, die die Person wählt. Was ich halt schon auch gemerkt habe für mich ist, dass ich schon da, dank meines Alters und dadurch, dass ich doch schon einige mehr Liebeskummer erlebt habe und auch richtig starke, also der letzte war viel stärker als der jetzige, also das erschüttert mich nicht mehr so sehr. Aber das ist ganz komisch, das wusste ich von Anfang an in der Beziehung. Ich habe von Anfang an
Witzig,
gewusst.
Witzig, echt?
Ich habe von Anfang an gewusst, in der Beziehung, wenn das jemals zu Ende gehen sollte, ich glaube, nach dem letzten Liebeskummer war ich halt echt so verstört. Ich meine, da hatte ich ja diese Panikattacken sogar davon. Da war ich so verstört, dass ich mir halt bei jedem gedacht habe, das wird nichts.
Aber du siehst einmal, wie normalisiert nämlich so krasser Liebeskummer ist. Also dieses Boden unter den Füßen verlieren und komplett bis an die Grundfeste der eigenen Persönlichkeit erschüttert werden.
Ja,
weil das, ich finde nicht, dass das normal ist, ganz ehrlich. Ich habe das auch immer gedacht, das braucht es immer. Ich habe mir auch gedacht, das braucht es in der Beziehung.
Ja, ja.
Dieses Gefühl. Mhm. Und ich glaube, das ist erstens, ich glaube, dass Liebeskummer auch weder Indikator dafür ist, wie gut die Beziehung war.
Mhm.
Schlimmer Liebeskummer war eher, ist eher Indikator, wie schlecht Dinge in der Beziehung gelaufen sind, finde ich.
Ja.
Weil wenn man übereinander wirklich nichts Gutes mehr sagen kann und sie nur mehr denkt, der hat mich einfach völlig fertig gemacht. Und wir kriegen viele, viele, viele dieser Nachrichten. Das können wir euch echt sagen. Es gibt wirklich Geschichten, da zirkt sie die Schuhe aus.
Ja.
Und auch, dass die Leute dann noch in therapeutische Behandlung müssen oder also sogar nur Schlimmeres, wenn du wirklich echt ein Sammelsurium an krassen Geschichten über die Jahre angehäuft leider. Und ich glaube, es ist wirklich ein Indiz dafür, dass man, da hätten vielleicht wirklich dann früher gehen sollen, wenn es schon so weit ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem voll schwierig irgendwie. Also wie geht's? Weil das ist nämlich, finde ich, bei ganz krassen, so richtig verstörenden Geschichten, eben also zweite Freundin, das finde ich einfach arg, dass dann wirklich auch die Alltagsbewältigung oft so schwierig ist.
Hm.
Wie geht's da jetzt? Wie gestaltest du den Alltag oder lenkst du die ab oder nicht?
Ich finde, es ist, da möchte ich auch jetzt davor absagen, da ist ja jeder so unterschiedlich in seinen Liebeskummern, eben wie du gesagt hast, so unterschiedlich wie die Beziehungen sind, ist halt ein Liebeskummer danach. Also zum Beispiel in meiner vorherigen Liebeskummerphase, die wirklich dramatisch war, habe ich einfach, das hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen und da habe ich einfach nicht, da habe ich mich wirklich an Strohhalme festhalten müssen. Das heißt, habe ich wirklich versucht, einfach zu, das war ein Survival-Training irgendwie.
Ich weiß genau, wie sich das anfühlt.
Aber das ist eben das, was ich jetzt zum Beispiel habe, dadurch, dass ich irgendwie, jetzt habe ich halt, ich habe meine Routine einfach festgehalten. Das würde ich generell empfehlen. Routine, zum Beispiel bei mir, ich gehe halt einfach zweimal die Woche Yoga. Ich versuche einmal die Woche Pilates zu gehen. Dann habe ich mir halt jetzt noch einen kleinen Sportkurs dazu gemacht, weil ich mir gedacht habe, da ist ein bisschen mehr Auspowern. Das ist so Langhanteltraining. Habe ich mir jetzt auch noch dazu geholt. Das habe ich jetzt ein paar Mal geskippt, weil ich dann doch ausgegangen bin. Aber ich versuche ja auch eher in der Flexibilität zu bleiben. Aber ich habe echt so, das halte ich meine kleine Bewegungsroutine fest. Ich gehe ganz viel Gassi. Ich versuche viel mit Freunden zu telefonieren. Ich versuche viel darüber zu reden. Ich bemühe mich gerade um einen Platz wieder bei der Therapie, weil ich ja auch mit meiner, muss halt schauen, wie ich das mit der Ausbildung mache, wo es halt gut passt und wo ich vielleicht auch, weil wenn man ausrechnet, wie viel Lehrtherapiestunden man braucht, das sind über 10.000 Euro, deswegen habe ich ein bisschen geschaut, ob ich das vielleicht in der Lehrtherapie mit früher beginnen kann oder so. Also das sind so die Sachen. Also ich kann auch immer empfehlen, schon natürlich Freunde zu verwenden zum Reden. Das ist sehr wichtig, finde ich. Weil es hat mir zum Beispiel so geholfen. Eine Freundin von mir hat mir echt nochmal, die hat mir so einen guten Input gegeben. Vielleicht auch, weil sie Psychotherapeutin ist, kann auch deswegen sein. Aber die hat mir nochmal so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten, wie ich in der Beziehung für sie auch, also wo sie gesagt hat, hier, aber das hast du damals auch schon angesprochen, das habe ich schon komplett vergessen, dass mich das damals gestört hat. Und das fand ich voll hilfreich beim Loslassprozess. Deswegen, ich finde Gespräche mit Freundinnen so wichtig, weil sie einen auch manchmal korrigieren in der Idealisierung.
Ja, das ist wichtig, ja voll.
Ich führe nach wie vor eine Hassliste. Ich liebe meine Hassliste. Meine Hassliste war das beste Konzept, was ich jemals entworfen habe für mich selber, indem ich alles aufschreibe, auch während einer Beziehung schon, was mich am Menschen stört. Ich habe eine Ick-Liste sozusagen. Diese Liste hilft aber sehr, wenn man dann in so einem sentimentalen Moment ist und sich denkt, Mann, ich will ihm jetzt schreiben, ich will, dass es vorbei ist,
ich will, dass er
zurück ist, dann liest man diese Liste und denkt sich, du geschissenes Hundskind.
Schreib's sicher nicht.
Ich schreib's sicher nicht.
Hey, aber findest du das nicht auch spannend, weil ich glaube, diese Idealisierung im Nachhinein, ich glaube, das machen eher Frauen wie Männer. Wie siehst du das?
Weiß ich nicht, ich bin kein Mann, Gott sei Dank.
Ja, aber man hört doch echt die meiste Zeit, meine Ex-Freundin ist irgendwie a bitch, meine Ex-Freundin ist crazy, meine Ex-Freundin ist dieses und jenes.
Ja, aber das, glaube ich, kommt vor allem von den Männern, die sich nicht stellen wollen, was ihre Anteil in dem Beziehungsende war. Und ich glaube, dass Frauen nur dann crazy sind, wenn Männer ihnen das sie ohnmächtig fühlen lassen. Weil
also ist die crazy Ex-Girlfriend ist eigentlich the cool one.
Ja, Fun Fact ist, es gibt schon crazy Girls da draußen, auf jeden Fall. Es gibt auch crazy Boys da draußen. Aber ich glaube, dass so 90% der, wo Typen vor allem sagen, das ist meine crazy Ex-Freundin, gab es einen Grund.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht, also ich habe sehr viele Frauen in meinem Leben mitbekommen. Natürlich, oft ist es auch, wenn man jung ist, da ist man ein bisschen dramatischer. Mein Gott, lass die Emotionalität freien Lauf. Aber ich glaube zum Beispiel in meinem Fall, ich bin ja auch die crazy Ex, also nicht jetzt bei meinen jetzigen Ex-Freund, sondern bei jemand anderen. Und ich finde das sehr lustig, weil dieser Mensch hat gewusst, dass mein größter Trigger meine Verlustangst damals war. Diese jetzt zum Beispiel eigentlich so gut wie gar nicht mehr vorhanden.
Und die wurden erfolgreich abgetriggert.
Die habe ich dadurch in Therapie dann sehr gut angehen dürfen. Aber der hat das so hardcore getriggert die ganze Zeit und hat das wirklich dann, und dann natürlich eskalierst du irgendwo. Und ich finde, das ist halt das Verrückte daran, dass man halt dann, nur weil das die Leute dann erst sehen, dann ist man die verrückte Ex-Freundin oder so. Aber ich fand das voll nett. Damals habe ich eine Freundin, wir waren zusammen auf einem Konzert und sie hat zu mir gesagt, so, er hat sich unbeobachtet gefühlt. Und sie hat das erste Mal gemerkt, wie er mich manipuliert und wie er eigentlich zu mir ist. Und sie hat gesagt, sie hat danach total verstanden, dass ich umgedreht bin und weggegangen bin von dem Konzert.
Mhm.
Weil das war auch so ein Moment, du weißt, du hasst den Menschen ja auch. Du bist kein Fan von ihm.
Ja, ich bin kein Fan von ihm. Hassen ist ein starkes Wort, aber es ja. ist, er hat schon, bei dem hat es da die Schuhe rausgezogen.
Ja. Aber der hat das halt auch dauernd provoziert. Der hat, und das hat sie sozusagen, war nicht voll interessant, weil sie hat gesagt, sie hat das bis dato, hat sie ihn als charming,
ja.
super nett und weißt du, so richtig charmantes Kerlchen. Und sie hat gesagt, der hat sich unbeobachtet gefühlt und er hat sofort geswitcht. Und sie hat gesagt, das war wie zwei Gesichter, die sie da mitbekommen hat. Und sofort, wie er wieder gemerkt hat, dass sie näher kommen, aber sie haben Getränke gebracht, hat er sofort wieder in diese andere Phase geswitcht. Und da habe ich mir dann auch gedacht, wenn das halt von außen auch schon ersichtlich ist, aber dann damals, ja, ich war halt dann noch alkoholisiert und bin dann halt gegangen, weil es mir zu viel geworden ist. Das sind zum Beispiel Sachen, die ich versuche zu vermeiden. Also
hast du jetzt auch vermieden in der letzten Beziehung, oder? Kann man auch sagen, du hast, du hast die nimmer auf so wen eingelassen, der die komplett...
Nein, weil ich glaube, ich habe da eine sehr gute Wahl eigentlich getroffen. Also ich würde doch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht unhappy, dass ich dieser Mensch mein Leben geteilt habe. Wie gesagt, ich hätte es gern länger geteilt, also so ist nicht. Aber es ist, das ist halt auch die Frage nach Bereitschaft. Mhm. Und das ist halt etwas, glaube ich, was wir vielleicht in einer anderen Podcast-Folge mal besprechen können, so Mental Load und Aufteilung. Und weil das, glaube ich, schon wirklich bei Frauen, auch Beziehungsarbeit, wir lesen die Bücher, wir hören die Podcasts. Wir sehen sie anhand auch da an diesem Podcast.
Ja.
Der Frauenanteil ist einfach tendenziell höher. Wir befassen uns mit der Thematik Liebe, Beziehungsarbeit, Dating etc. Und von der anderen Seite kommt sehr wenig.
Ja.
Und das ist aber oft halt der Fehler, weil es gehört zwei to dance a tango.
Also ich frage mich ganz oft, wie wir von den Männern, von denen wir in irgendwelchen Jane Austen-Novels gelesen haben, die Frauen ewig hofieren und für sie irgendwie was schaffen müssen, bevor sie sie überhaupt vor ihr zeigen können und solche Dinge. Mhm. Wie wir zu dem Bild übergegangen sind, dass Männer für uns irgendwie gar nichts mehr machen müssen.
Kapitalismus.
Ja, es kann sein, dass die Aufteilung in Familie ist bestimmt quasi so gelaufen, weil es einfach Versorgungsgründe gab ganz oft. Aber ich finde es schon, also auch die Tatsache, dass ich mir als Frau schon denke, boah, kann ich das überhaupt in einem Podcast sagen, dass ich mir von einem Mann schon gewisse Dinge erwarte.
Hm.
Und das gehört auch dazu, Pünktlichkeit, zumindest annähernd, Verlässlichkeit.
Du verlangst einfach eine menschliche...
Ja, man hat schon irgendwie so Schiss, die Ansprüche überhaupt zu äußern. Mir ist es wichtig, dass ich einen Partner habe, der fit ist. Mir ist es wichtig, dass ich einen Partner habe, der sie nicht eben nur in, der nicht nur in Alkohol und Rauchen irgendwie vergeht und sie keine Ahnung wie ernährt und dem alles wurscht ist. Aber wie ist man da hingekommen? Man ist sich einander schon so sicher, dass einem irgendwie schon egal ist, wie man wirkt. Und das, denke ich mir, ist auch vielleicht eine gute Kontrollfrage. Würde ich das von einer Freundin machen? Würde ich das von meinem Kumpel machen?
Ja.
Würde ich dem auch irgendwie zumuten, dass er 3 Stunden auf mich wartet? Oder dass er mir, weiß ich nicht, Geld schuldet oder sonst irgendwas?
Ja, das sind 2 Sachen. Erstens kann ich eine kleine Buchempfehlung abgeben. Und zwar ist das ein Comic-Novel. Das heißt, ich fühl's nicht. Das thematisiert genau die Sache, wie wir von Hofieren und Jane Austen dazu gekommen sind, dass wir jetzt hofieren, nämlich wir Frauen.
Wir hofieren, ja, voll.
Wir in der Bittstelle sind, oh bitte, schreib mir doch, bitte. Das finde ich ein gutes Livstrom. Quest, glaube ich, heißt sie. Mhm. Aber ich fühle es nicht, heißt auf jeden Fall, das Buch ist, es ist ein Comic-Novel, wer sowas mag. Ich finde es sehr gut, weil sie auch immer die Soziologen und alle dazu schreibt, die diese Thesen aufgestellt haben. Und es
cool.
ist sehr schön illustriert, also sehr, sehr cool. Und die 2. Sache, die ich sagen wollte und fast wieder vergessen habe, ist, dass mit dieser diese Selbstfürsorge-Sache ist etwas zum Beispiel auch ein Riesenpunkt bei mir. Weil ich finde zum Beispiel, wenn man so hardcore arbeitet wie manche, muss man einfach schauen, dass die Selbstfürsorge irgendwie passt. Und da geht es auch nicht nur darum, wie viel hackelt jemand und wie stressresilient ist es, sondern schaffe ich meine Check-ups beim Arzt?
Ja.
Muss eine Frau einen daran erinnern? Finde ich ganz schwierig, wenn Männer das nicht machen. Oder man bittet jemanden um eine medizinische Untersuchung, weil es zum Beispiel um das Thema Kinderwunsch geht und man vielleicht zum Beispiel gerne ein Spermogramm gehabt hätte. Dann ist es einfach, und dieser Mensch schafft das monatelang nicht. Das ist einfach Sachen, wo ich finde, da muss man einfach auch eine sagen, okay, das ist ein Thema, was sehr wichtig ist für meine Partnerin anscheinend. Und das Thema Kinderwunsch ist zum Beispiel oft ein Thema, sage ich jetzt mal Mitte 30 bei vielen Frauen, das hochkommt.
Darf man ernst nehmen als Mann.
Und wenn dann auf einmal dann heißt, ich wusste nicht, dass das so wichtig ist. Naja, aber ich habe es dir monatelang gesagt.
Ah.
Also dieses nicht zuhören wirklich zu, also das
Zuhören,
das merke
großes
ich nicht,
Thema.
Merke ich nicht nur bei mir, sondern das merke ich bei fast allen meinen Freundinnen, dass da oft Frauen sagen schon ganz oft, warum sie sich trennen werden und Männer hören es nicht. Und sind dann verwundert, sie hat sich aus dem Nichts getrennt. Wenn mir ein Mann sagt, sie hat sich aus dem Nichts getrennt, kann ich dir sagen, dass die ein Jahr lang schon geredet hat.
Mhm.
Das schwöre ich dir.
Mhm.
Ich kenne keine einzige Frau auf dieser Welt, die wirklich out of nowhere sich Schluss gemacht hat, ohne dem Partner zu kommunizieren, was die ganze Zeit Probleme sind.
Ja, und wenn sie es so macht, dann glaube ich, ist sie nie wirklich ernsthaft interessiert gewesen an ihm.
Genau. Aber wenn das eine langjährige Beziehung ist, wo man sagt, okay, die waren eigentlich in a good way, together. Also Männer, die mir sagen, ja, ich habe das nicht kommen sehen, denke ich mir so, ich witzigerweise schon, aber du hast halt nicht zugehört.
Ich finde, das ist auch ein guter Punkt gewesen, den die Beatrice Frasel in unserer Podcast-Folge zum Thema Freundschaft und Liebe quasi, Beziehungen gebracht hat. Also wir haben ja 2 Folgen mit ihr. Nämlich auch, dass die Frauen halt dann schon wieder oft auch wieder so diese Aufgabe bekommen, ja, mach es ihm verständlich. Ich meine sicher, wir haben das ja auch schon öfter im Podcast bei, ja, wir kommunizieren unterschiedlich und Frauen mit dem Mund und Männer irgendwie anders. Und dann heißt es so, ja, man soll es ihm quasi irgendwie verständlich signalisieren oder quasi speak his love language oder überhaupt einmal his language.
Mhm.
Und sehe irgendwo auch nicht ein, weil man kann einfach auch mal zuhören, was die Person von sich gibt oder das ernst nehmen, weil ich glaube, Männer sind schon wahrscheinlich wahnsinnig oft überfordert von der Kommunikationsart, die wir Homo sapiens Frauen gewählt haben, nämlich reden.
Viel reden.
Und wahrscheinlich ist es dann schon oft, also wir haben jetzt echt viel Klischees, aber es ist halt oft so, ganz ehrlich, wir sehen es an den Nachrichten.
Ja.
Dass dieses Zuhören ist echt, also oder nicht, sich nicht gehört und gesehen fühlen, ist wirklich ein Riesenthema in Beziehungen.
Aber,
wirklich.
Und jetzt muss ich einhaken, um einen feministischen Punkt hier einzubringen, weil wir Frauen in der Gesellschaft nicht gesehen und gehört werden.
Ich würde es auch gerade sagen, ja, voll.
Warum sollte es in der Beziehungsebene anders sein, wenn unsere Gesellschaft komplett auf uns scheißt? Medikamente werden nicht an uns getestet, sondern an Männern. Diese Dummies für Autos sind männliche Dummies. Frauen sterben eher, wenn ein Arzt sie operiert, als wenn eine Frau sie operiert.
Ja, können einen Herzinfarkt nicht richtig diagnostizieren oft.
Ganz lange brauchen Frauen viel länger, bis sie überhaupt Diagnosen bekommen und. Die Liste ist unendlich. Dieses Buch, Die unsichtbare Frau, kann ich nur als Buchempfehlung hier dalassen. Ist ein Buch, was man auch lesen sollte, weil dann merkt man einfach mal, wie unsichtbar immer in der Gesellschaft sind. In unserer westlichen Welt wird uns das immer verkauft, wir sind ja eh sichtbar, aber wir sind sichtbar als sexuelles Objekt.
Ja, stimmt.
Und dann ist nichts anderes. Und wenn wir nicht als Sexobjekt sind, sind wir als heilige Mutter, die nichts falsch machen darf, weil wehe eine Mutter sagt mal, dass ihre, die Mutterschaft, also the Motherhood, regretting. Also das ist ja auch ein Thema. Und da wird immer,
man muss es gar nicht regretten, du musst gerade nur irgendwelche Themen sagen, die schwierig sind. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und du bist gleich, oh mein Gott, bist du nicht gerne Mama? Ja, danke, vermisch mal wieder 100 Themen. Es ist wirklich so. Ja. Und ich verstehe das auch voll.
Und
es
das nervt mich schon so ab, weil wie sollen wir denn jemals wirklich auch gesehen und gehört werden in Beziehungen, wenn die Gesellschaft sich das nicht, das Verantwortung jedes, es ist die Verantwortung jedes Einzelnen, dass wir das verändern.
Ja, und wie soll uns auch die Gesellschaft sehen, wenn uns unser eigener Partner nicht sieht?
Ja, und das ist aber auch zum Beispiel etwas, weil ich meine, da muss ich auch schon zum Beispiel sagen, ich wurde von kaum einem Partner in meiner beruflichen Karriere unterstützt. Mhm. Kaum. Klar, man hat mir meinen Hund abgenommen, weil ich gesagt habe, es ist stressig und ich wurde zu Lesungen gefahren und so weiter. Aber dass ich das gleiche Gefühl hatte, wie ich zum Beispiel versuche, Support zu geben, indem ich wirklich versuche, aktiv Sachen zu in die Wege zu stellen. Das habe ich von keinem gehabt, weil zum Beispiel ich habe sehr wohl meine Kontakte spielen lassen für Projekte von meinen Partnern, dass sie halt zum Beispiel Erfolg haben, dass sie in die Zeitung kommen, dass sie Interviews haben, dass sie Presseartikel bekommen, dass ich sie teile auf meinem Instagram-Kanal, wo andere Firmen sich einbuchen müssen und. Und dann, das sehe ich halt zum Beispiel ganz oft auch bei anderen sehr erfolgreichen Frauen, dass ihre Männer sie tendenziell nicht so unterstützen, wie sie die ihre Männer unterstützen.
Ja, ich glaube, die Männer denken oft, wenn ich nichts sage und ihr keine Steine in den Weg lege, ist es schon Unterstützung genug.
Aber das ist nicht, you have to be the biggest cheerleader. Weil meine Freundinnen sind ja auch bei mir. Und das ist auch zum Beispiel etwas, wo ich auch mir denke, so, wir müssen auch zum Beispiel diese Steps mehr celebraten, dass sich vielleicht eine Frau mit 35 getrennt hat, ist genauso, wenn sie das möchte, zum Feiern, als wie wenn jemand ein Kind bekommt, eine Hochzeit feiert, eine Verlobung feiert oder was auch immer.
Ja, voll.
Also ich finde, wir müssen wirklich mehr das wieder, ja, weiß ich.
Du bist jetzt auch in einer Situation, wo man das Gefühl wahrscheinlich oft mal hat, wenn man dann so auf Paare blickt, die Kinder haben oder verheiratet sind, so dass man sich denkt, oh, jetzt fängt man eben, weil du vorher gesagt hast, wieder von vorne an und so. Mhm. Und es ist witzig, weil ich habe das halt in einer Beziehung mit Kind, ich verstehe diesen Blick ganz oft eigentlich auch gar nicht, weil ich mir auch denke, ich habe wirklich 7 wunderschöne Single-Jahre erlebt und es gehört immer nur zur glücklichsten Zeit meines Lebens. Mhm. Und ich bin trotz allem… Jetzt
studienmäßig auch zu bleiben.
Ja, ich bin trotzdem wahnsinnig gerne in einer Beziehung, aber Fakt ist ganz einfach und ich glaube, das habe ich eh auch schon im Podcast oft gesagt, es kostet mir sehr viel Kraft. Und das ist einfach eine Arbeit. Ist es wirklich auch. Ich meine, es ist eine Beziehung, wenn es eine glückliche ist, ist jetzt nicht nur Arbeit, aber auch Arbeit. Das ist wie mit einem Kind. Mhm. Ein Kind ist nicht nur Arbeit, aber auch. Und ich glaube, also auch den Mut zu haben und zu sagen, es ist nicht das, was mich als Frau in meinem Kern ausmacht und es ist auch nicht das, was mich definieren sollte. Wo mich viele darüber definieren wollen, aber muss man auch nicht zulassen, finde ich.
Ja.
Das ist schon sehr wichtig für uns selber, für nachfolgende Generationen, für das, dass sie überhaupt in diese Richtung was tut.
Ja, ich glaube halt, das Problem bei dem Thema Kinderwunsch ist, dass der so oft so omnipräsent ist, dass viele Frauen viel in Kauf nehmen, um sich diesen Wunsch zu erfüllen, weil der schon sehr auch verankert ist in unserer Gesellschaft. Du wirst auch nicht, zum Beispiel, das habe ich glaube ich auch bei der Beatrice mit der Folge gesagt, du wirst auch zum Beispiel nicht so ernst genommen. Weil zum Beispiel, wenn du 35 und Single bist, gibt es immer diesen Blick. Und der ist mir aufgefallen in den letzten Wochen und Monaten, dass da immer dieser Blick ist. Und das ist, ich finde das irgendwie ein bisschen assi, weil ich verstehe schon, woher das kommt. Weil man sich denkt so, ja, aber die muss doch, wir versuchen uns immer alles logisch zu erklären als Menschen. Und wenn wir halt vom Standard ausgehen, Norm ist sozusagen, man ist in einer Beziehung, vielleicht hat man Kinder oder keine, aber man ist zumindest in einer Beziehung. Das ist so die Norm, wie man sich halt das Leben Ü30 vorgestellt hat. Und wenn dann jemand aus dieser Norm rausfällt, muss ja irgendwas falsch sein an der Person oder irgendwas ist da oder so weiter. Man muss sich das erklären. Aber oft gibt es einfach keine Erklärung, warum diese Person Single ist.
Ja.
Und dann versucht man was zu finden, was vielleicht gar nicht ist. Na, die geht viel aus. Ich bin mit meinem Ex-Freund extremst viel ausgegangen. Ich gehe jetzt als Single weniger aus. Also es ist halt auch sowas, wo ich mir dann manchmal auch gedacht habe, so, wer irgendwie hat so eine, es war so ein Bekannter, hat dann so einen Zeit-Kommentar abgegeben, naja, du bist halt auch so ein wildes Party-Girl.
Okay.
Wo ich mir halt auch gedacht habe, so, ja, du kennst mich halt, wie ich,
von vor 10 Jahren.
Ja, vor über 10 Jahren. Und
geil.
Finde ich halt
Bild nie abgedatet.
Bild nie abgedatet und auch vor allem, warum darf ein wildes Partygirl nicht auch ein Kind haben? Also das ist halt so, wo ich mir halt auch denke, wie sind das für Anmaß? Das ist mit einer
Frau doch nicht vereinbar, Leonie. Kannst doch nicht
fort. Ihr werdet noch sehen, wie das alles machbar ist.
Ich finde, dass das wirklich dieselbe Thematik ist, wie wenn man über Menschen redet, die sehr reich sind oder sehr erfolgreich. Also es gibt nicht immer die logische Erklärung. Manchmal geht was auf, manchmal nicht. Punkt.
Ja, Punkt. Es gibt Faktoren, die es leichter machen. Privilegierte, sichere Elternhäuser. Das ist ja das Nächste. Ich meine, ich möchte meine Eltern dann nicht in der Verantwortung sehen, aber meine Eltern haben mir nicht unbedingt ein sicheres Beziehungserleben vorgelebt, wie ich ein Kind war. Das heißt, ich habe da eine Prägung, mit der ich halt arbeiten muss. Ja. Und das ist halt auch nicht immer so einfach. Und ich glaube, ich gebe mein Bestes dafür, dass das ganz gut hinhaut. Und zum Beispiel, wenn mir dann irgendwer von meinen Freunden kommt, so, na, du brauchst jemanden, der so XY ist. Und ich denke mir so.
Das ist so nervig.
Da schließt sich mein Vaginalkanal komplett zu. Der ist dann zu, wenn man das. Allein wenn mir jemand sagt, du brauchst jemanden, der ein bisschen mehr organisiert ist und geplant ist. Und ich denke mir so, nein.
Zu mir hast du gesagt, du wirst niemals die Finance Bros daten.
Das habe ich jetzt vielleicht wieder.
Das hast du zumindest gesagt.
Das kann ich jetzt schon wieder revidieren. Ich hatte ja schon ein Date.
Aber das macht ich habe mir die Fragen traut, schau.
Dazu machen wir vielleicht eine andere Podcast-Folge.
Wieder daten nach der Beziehung.
Wieder daten. Gutes Thema. Und was da noch alles gibt. Aber ja, ich glaube halt, um da vielleicht auch abschließende Worte zu finden, ich glaube, man darf sich von gewissen gesellschaftlichen Normen nicht unter Druck fühlen. Man sollte auch das Schamgefühl ablegen, weil es ist nichts Falsches daran, wenn man sich mit 35 für sich selbst entscheidet.
Nein, das ist kein daran. Versagen vor allem. Das hat also nicht nur das eigene Versagen. Es ist nicht nur das Versagen der Frau vor allem.
Ja, und vor allem auch, wenn man 45 ist, kann man glücklich in einer Beziehung sein. Ich habe mir letztens mit einer Freundin gesagt so, hey, vielleicht kommt meine große Liebe erst mit 50. Ich werde vielleicht nie eigene Kinder haben, aber ich werde vielleicht eine mega coole Großmama. Also ich habe mir Optionen in meinem Kopf. Und ich bin auch nicht mehr so streng. Wie gesagt, ich bin in meinem Samantha Jones Moment. Ich genieße mein Life. Ich erlebe das gute Leben. Ich versuche halt das Bessere zu machen. Und was kommt sowieso. Und sonst, ich habe ja Gott sei Dank in meinem Umfeld genug Kinder, die ich dann sitzen kann, sobald sie nicht mehr in die Windeln machen.
Die dürfen wir Ansprüche haben.
Ja, weil da bin ich dann schon so. Eigene Windel von meinem eigenen Kind kein Problem, aber ich nehme nur stubenreine Kinder.
Verstehe. Also den Anspruch dürfen wir echt haben, definitiv.
Ja, ich finde, es ist okay.
Nein. Aber schön, dass du lachen kannst trotz allem.
Ja, es gibt halt, ja, es ist alles erlaubt. Eine Lausche hat mal auch gesagt, man soll lachen, weinen, Gefühle müssen gelebt werden.
True, stimmt, absolut, stimmt. Ja.
Und wir sagen bis dahin, Bussi, Baba.